Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Jordanien und Israel gereist. Noch vor seinem Abflug hatte er ja betont, wie groß seine Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Gazastreifen seien, vor allem wenn die israelische Armee eine Bodenoffensive in der Stadt Rafah starte. Wir berichten gleich, wie sich der Bundeskanzler heute in Jordanien und beim Treffen mit dem israelischen Premierminister geäußert hat. Außerdem berichten wir in der kommenden halben Stunde unter anderem über die umstrittene Präsidentschaftswahl in Russland und über die Debatte, ob Zivilschutz an deutschen Schulen Unterrichtsthema werden sollte. Um 18.40 Uhr hören Sie heute einen Hintergrund über Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern im Westjordanland. Jordanien gilt als eines der wichtigsten Vermittlungsländer im Konflikt im Nahen Osten. Dem Königreich wird zugetraut, Einfluss auf die Terrororganisation Hamas ausüben zu können. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen dem israelischen Militär und der Hamas scheinen zurzeit ja wenig erfolgsversprechend zu sein. Um sich vor Ort zu positionieren, ist Bundeskanzler Olaf Scholz in die Region gereist. Bevor er am Nachmittag in Israel eingetroffen ist, war er zu Gast beim jordanischen König Abdullah II. Tilo Spanheel berichtet.
Auf seiner ersten Station seiner Nahostreise traf Bundeskanzler Olaf Scholz heute den jordanischen König Abdullah II. Bei der anschließenden Pressekonferenz betonte Scholz, dass es bei den Gesprächen nicht nur um die Luftbrücke gegangen sei. An dieser beteiligt sich Deutschland seit gestern mit 2 Transportflugzeugen, um Hilfsgüter über Gaza abzuwerfen.
Wir haben auch die jordanische Armee weiter unterstützt mit Kerosin, damit die notwendigen Dinge getan werden können. Gleichzeitig ist es so, dass wir uns sehr sorgfältig unterhalten haben über die Frage, wie es jetzt zu einer länger anhaltenden Waffenpause kommen kann, wie es gelingen kann, dass die Geiseln freigelassen werden und eben auch die humanitäre Hilfe, die nach Gaza kommt, gesteigert werden kann.
Jordanien gilt vielen Beobachtern als eines der Schlüsselländer bei den Bemühungen, in der aktuellen Situation mäßigend auf die palästinensische Seite einzuwirken. Das Land beheimatet rund 2,5 Millionen Menschen mit palästinensischen Wurzeln. Außerdem hat es gute Beziehungen zu Israel und verwaltet gleichzeitig die drittheiligste Stätte des Islam, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Bei der Pressekonferenz im jordanischen Aqaba betonte Scholz erneut das Recht, Israels sich selbst zu verteidigen. Er warnte aber auch vor den Konsequenzen einer Offensive in Rafah, wo derzeit laut Hilfsorganisationen 1,4 Millionen Menschen Schutz suchen.
Und gleichzeitig darf es eben nicht dazu kommen, dass jetzt viele, die in Gaza nach Rafah geflohen sind, unmittelbar bedroht sind von dem, was an militärischen Handlungen und Operationen dort vorgenommen wird. Deshalb habe ich, genauso wie der amerikanische Präsident, sehr deutlich gemacht, dass wir finden, dass das jetzt hier etwas ist, wo man sehr, sehr, sehr sorgfältig alles tun muss, um weitere große Opferzahlen zu vermeiden, und deshalb auch meine Sorge im Hinblick auf eine solche Operation.
Ob Scholz auch bereit sei, deutsche Waffenlieferungen an Israel in Frage zu stellen, sollte die israelische Armee mit der Offensive wie geplant fortfahren, das ließ der Bundeskanzler auf Nachfrage von Journalisten offen.
Ich glaube, dass eine große Zahl von Opfern bei einer solchen Offensive jede friedliche Entwicklung in der Region sehr schwer machen würde. Und das wissen auch viele in Israel. Und deshalb wird das für mich ein ganz wichtiger Teil der Argumentation sein.
Es ist das zweite Mal, dass Olaf Scholz seit dem Hamas-Angriff in die Region reist.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat es vor der Ankunft des deutschen Bundeskanzlers heute noch einmal bekräftigt. Man werde sich dem internationalen Druck nicht beugen. Den Krieg nicht beenden, bevor die Ziele der israelischen Regierung erreicht seien, so Netanyahu in einer Kabinettssitzung. Und zum Erreichen dieser Ziele will das israelische Militär unter anderem im Gazastreifen eine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah starten. Und diese mögliche Offensive, das haben wir eben gehört, betrachtet der deutsche Bundeskanzler mit Sorgen. Vor knapp 3 Stunden ist Olaf Scholz nach seinem Besuch in Jordanien dann mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu zusammengekommen. Und in Israel bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler, wie hat sich denn der Bundeskanzler in Israel geäußert?
Ja, nach dem Treffen, das hat etwas über 1 Stunde gedauert, sind die beiden vor die Presse getreten zusammen, und da wurden schon auch Differenzen deutlich im also in der Betrachtung der Lage. Scholz hat angesprochen die humanitäre Lage im Gazastreifen, die vielen zivilen Opfer. Er hat die Frage gestellt, ob das wirklich gerechtfertigt sei. Er hat natürlich vorher auch die Solidarität betont und den Blick auf den Terror vom 7. Oktober gelegt. Er hat nochmal an die furchtbare Lage der israelischen Geiseln erinnert, die immer noch in den Gazastreifen versteppt sind. Aber er hat dann eben auch gesagt und damit ein deutliches Wort ausgesprochen, Terror kann nicht mit militärischen Mitteln allein bekämpft werden. Und da hat er wirklich dann auch auf eine Perspektive gedrungen und hat gesagt, auch zu dieser Perspektive gehört am Ende die Errichtung eines palästinensischen Staates. Und da liegt er im deutlichen Dissens mit dem israelischen Premierminister.
Sowohl Scholz als auch Netanjahu hatten sich ja im Vorfeld schon deutlich geäußert. Dann hören wir jetzt gerne, wie hat sich denn der israelische Premier jetzt heute, wie hat er da seine Differenzen zu Wort gebracht?
Ja, der hat auf der einen Seite gesagt, wenn man über den Tag danach redet, dann ist der Tag danach natürlich der Tag nach der Hamas. Es kann keinen Frieden geben, so Netanjahu, solange die Hamas im Gazastreifen ist. Und dann hat er nochmal betont, das, was hier auch immer wieder gesagt wird, dass Israels Armee viel Aufwand betreibt, um die Zahl von zivilen Opfern in sehr geringem Umfang zu halten. Er hat auch gesagt, Israel tut viel dafür, dass immer mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen reinkommen. Das Problem sei dann eben die Verteilung im Gazastreifen selber. Und er hat gesagt, dass für beides, nämlich die hohe Zahl der zivilen Opfer und auch die humanitäre Lage im Gazastreifen, die Hamas verantwortlich sei. Auch das ist sozusagen hier die israelische Lesart. Dem hat der Kanzler entgegengesetzt und hat gesagt, naja, die Frage sei schon, welcher Preis recht gerechtfertigt sei, um den Terror zu kämpfen. Er hat auch die Offensive in Rafah unbedingt angesprochen. Dazu hat Netanjahu heute ja schon vorher erklärt, diese Offensive gehe Hand in Hand mit einem Schutz der Zivilbevölkerung. Die israelische Armee würde sehr vorsichtig wörtlich vorgehen und außerdem gäbe es einen Plan, um auch die Zivilbevölkerung zu evakuieren. Nur wir wissen noch nicht genau, wie der Plan aussieht. Bisher wurde gesprochen von sogenannten humanitären Inseln, also Orten im mittleren Bereich des Gazastreifens, in denen dann viele Menschen gebracht werden sollen. Aber wo sie da sind, wie sie dort untergebracht sind und wie sie versorgt werden, das ist immer noch völlig unklar.
Hat sich denn Netanjahu heute nochmal grundsätzlich zu den Appellen von Olaf Scholz oder auch andere internationale Appelle geäußert? Oder war das wirklich eher ein Ich sage, was ich zu sagen habe und der Bundeskanzler, was er zu sagen hat?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Auf der einen Seite merkt Israel natürlich, dass die Zahl der Unterstützer weniger wird. Da kann er sich im Prinzip nur noch richtig auf die USA verlassen. Von dort kommen natürlich auch immer kritischere Töne. Und auf Deutschland, das sind die beiden Länder, die fest an der Seite Israels stehen. Das hat auch der Bundeskanzler heute nochmal betont. Auf der anderen Seite ist es dann schon so, dass Israel diesen Krieg weiterführen will. Dass Israel sagt, Netanjahu sagt, dass der Terror nur bekämpft werden kann, wenn man die Hamas im Gazastreifen eliminiert. Und er hat heute auch nochmal betont, dass Israel die komplette Sicherheitskontrolle im Gebiet westlich des Jordans braucht. Das widersteht, also steht im Gegensatz zu dem, was der Kanzler befürwortet, nämlich die Perspektive auf einen palästinensischen Staat. Das war ja auch Thema heute seiner Gespräche in Jordanien. Also das ist auch das, was die arabische Welt will. Aber das lehnt der israelische Premierminister kategorisch ab. Er hat hier immer wieder betont in den letzten Wochen, er sei derjenige, der seit Jahrzehnten einen palästinensischen Staat verhindert. Und er gedenkt das auch in Zukunft zu tun. Also da ist man wirklich sehr weit auseinander und die Frage ist, wie man in diese Richtung überhaupt gehen kann.
Herr Kitzler, noch kurz zum Abschluss. Lassen Sie uns noch in den Gazastreifen blicken. Was ist denn dort über die Lage der Zivilbevölkerung und auch der Kämpfe bekannt?
Es wird weiter gekämpft. Auch heute gab es weitere Kämpfe, weitere Opfer. Es bezieht sich vor allem auf den zentralen Bereich des Gazastreifens, aber auch auf Khan Yunis. Und es gibt weiterhin natürlich jetzt den Versuch, humanitäre Hilfsgüter reinzubringen. Auch heute gab es wieder einen Luftabwurf, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war, der zweite insgesamt. Also man versucht, Hilfsgüter aus der Luft reinzubringen. Auf der anderen Seite ist allen klar, das ist nur die zweitbeste Lösung. Es müssen mehr Hilfsgüter auf dem Landweg rein. Das ist am effektivsten, das geht am schnellsten und da kann man auch die meisten Hilfsgüter reinbekommen. Und da hakt es offensichtlich. Einerseits, weil nicht genügend reinkommt und zweitens, weil die Verteilung nicht gelingt und darunter leidet die Zivilbevölkerung. Viele Menschen, Hunderttausende, leiden an Hunger.
Informationen waren das von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Vielen Dank dafür. Kandidaten, die die Führung im Kreml oder den Angriffskrieg in der Ukraine kritisch sehen, die sind nicht zugelassen worden zur diesjährigen Präsidentschaftswahl in Russland. Neben Amtsinhaber Putin standen auf den Zetteln der Wahlberechtigten drei weitere Kandidaten. Ernstzunehmende Konkurrenz, so haben es Menschen in Russland und auch außerhalb immer wieder betont, sind sie nicht gewesen. Es ist eine Wahl, die nach demokratischen Standards eigentlich nicht als solche bezeichnet werden kann. Wahlkampf hat es so gut wie keinen gegeben. Dafür wurde zum Beispiel über Druck auf russische Beamte und Beschäftigte staatlicher Betriebe berichtet. Diese sollten sich zur Abstimmung registrieren lassen und mindestens 10 weitere Personen mit zur Abstimmung bringen. Heute geht der Abschwörungsprozess in Russland zu Ende. Verbunden bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, im Vorfeld wurde viel gesagt, die Ergebnisse sind schon klar. Zeichnet es sich auch ab, dass sie tatsächlich so klar sind wie erwartet?
Ja, offizielle Ergebnisse gibt es dann erst in knapp einer Stunde, wenn die letzten Wahllokale schließen. Es wurden einige Protokolle veröffentlicht, natürlich nicht offiziell, sondern unter der Hand aus Sibirien, aus dem fernen Osten, wo für Putin 70-80% in den jeweiligen Wahllokalen, Wahlkreisen gestimmt haben sollen. Auf dem zweiten Platz dann Wladyslaw Davankov von der Partei Novye Ludzie, neue Leute, neue Menschen, der sich so als am ehesten noch gegen Putin ausgesprochen hat oder zumindest in Ansätzen andere Positionen als Putin bezogen hat. Was offiziell veröffentlicht wird, sind die Zahlen zur Wahlbeteiligung. Die haben ja schon vor 2-3 Stunden über 70% gelegen, also schon da weit über dem Wert von 2018. Insgesamt. Das heißt, es wird wohl eine Wahlbeteiligung deutlich über die 80% werden. In manchen Regionen wurde behauptet, dass 100% und ganzen Regionen teilgenommen haben. Tschetschenien zum Beispiel 97% fast, also eine sehr unwahrscheinliche Zahl. Es wurde ja auch teilweise klar, dass die Wahlbeteiligung manipuliert worden ist. Das sieht man, wenn man sich die Statistik anschaut. In manchen Wahllokalen war es dann so, dass stundenlang keine neuen Wahlzettel eingeworfen wurden und dann plötzlich stieg die Wahlbeteiligung von 15-40%. Auch bei den Teams, die Hausbesuche gemacht haben, damit die Menschen zu Hause abstimmen konnten, hat man gesehen, dass sie mit viel mehr Wahlzetteln zurückgekommen sind, als sie in der jeweiligen Zeit hätten sammeln können. Also es ist die Manipulation schon offensichtlich geworden an manchen Stellen. Aber insgesamt ja, wird der Kreml natürlich einen großen Sieg verkünden, das kann man jetzt schon sagen.
Sie sagen, Manipulationen waren durchaus erkennbar. Wenn man jetzt mal auf die ganzen 3 Tage schaut, an denen die Menschen aufgerufen waren, ihre Stimme abzugeben, ist es denn aus Sicht des Kreml reibungslos gelaufen oder gab es auch Widerstand?
Also es gab Widerstand, es gab ja diese Fälle, dass Menschen Farbe in die Wahlurnen gegossen haben, es sind auch Wahllokale angezündet worden, es ist auch heute zum Beispiel ein Feuerwerkskörper in einem Wahllokal gezündet worden, das würde ich aber eher als Einzelfälle bezeichnen in dem großen Land. Klar, es ist trotzdem etwas, was natürlich für Aufsehen gesorgt hat, aber besonders, was den Kreml sicherlich besonders stören dürfte, ist diese Aktion gewesen heute Mittag um 12 Uhr, da hat die Opposition ja aufgerufen, genau zu diesem Zeitpunkt zu den Wahllokalen zu kommen, um so ja den stummen Protest zu realisieren, der legal möglich ist. Die Menschen können sich dann sozusagen gegenseitig in die Augen schauen zu diesem Zeitpunkt und wissen dann, du bist auch gekommen, weil du gegen Putin bist, ich bin nicht allein, ohne das auszusprechen. Menschen wurden natürlich gefragt, warum sie da sind, aber keiner hat dann gesagt, er ist da, um zu protestieren, weil dann hätte er an einer illegalen Aktion teilgenommen und wäre möglicherweise dann eben auch von den Strafverfolgungsbehörden belangt worden. Aber diese Aktion hat schon einen gewissen Erfolg gehabt. Wie viele Menschen dann tatsächlich da waren, ist schwer zu sagen. Es gibt Fotos, es gibt Videos von langen Schlangen, aber sie insgesamt zu zählen, ist kompliziert, denn es sind eben sehr, sehr viele Wahllokale, aber vor allem in Moskau hat das einen Effekt gehabt.
Herr Kellermann, lassen Sie uns noch kurz zum Abschluss auf die besetzten Gebiete in der Ukraine schauen. Da waren oder wurden, so wird berichtet, die Menschen auch dazu gedrängt zu wählen. Ist das denn Thema in der russischen Medienöffentlichkeit, wie in diesen besetzten Gebieten abgestimmt wird oder eben nicht?
Ja, und natürlich ganz unterschiedlich in den kremlnahen Medien wird das so dargestellt, dass das die neuen Regionen sind, dass die Menschen dort lange gewartet hätten, endlich für Russland und in Russland abstimmen zu können. Und da wird dann auch gefeiert, dass das Ganze eben organisiert werden konnte, obwohl das teilweise eben Gebiete sind, die nahe an der Front liegen, wo es zu kriegerischen Handlungen kommt. Ganz anders natürlich in den russischen Oppositionsmedien, da wird das eben auch betonte, dass die Menschen dort teilweise von Soldaten dazu gedrängt worden sind oder gezwungen worden sind, mit abzustimmen.
Informationen von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Vielen Dank dafür. Und das russische Militär greift weiter zivile Ziele in der Ukraine an, unter anderem aus der Stadt Odessa meldet das ukrainische Militär erneut Drohnenangriffe. Das russische Verteidigungsministerium wiederum berichtet von ukrainischen Drohnenangriffen in Russland. Unter anderem soll eine Raffinerie nach einem Drohnenangriff in Feuer aufgegangen sein. Jürgen Buch berichtet.
Die Ukraine wehrt sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit Drohnenangriffen gegen den russischen Angriffskrieg. Raffinerien und Öldepots in den Regionen Nizhny Novgorod, Oryol, Ryazan, Rostov am Don und in der Nähe von St. Petersburg wurden angegriffen und zum Teil in Brand gesetzt. Allein in der vergangenen Nacht, so die russischen Behörden, sind mehr als 30 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sabjanin meldete am Morgen den Abschuss mehrerer Drohnen in der Nähe der Stadt. Anwohner berichteten, Drohnen seien auch über einer Lagerhalle des Moskauer Flughafens Domodedowo abgeschossen worden. Es sei ein Brand ausgebrochen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. In den russischen Grenzregionen Kursk und Bjelgorod gibt es seit Tagen Angriffe pro-ukrainischer Verbände, in denen offenbar russische Staatsbürger aktiv sind. Ukrainische Medien veröffentlichten Bilder, die zeigen sollen, dass Uniformierte den russischen Ort Gorkowski in der Nähe der Grenze zur Ukraine eingenommen haben. Beim Beschuss der Stadt Bjelgorod ist nach Behördenangaben am Morgen eine 16-Jährige getötet worden. Schon in den vergangenen Tagen meldeten die russischen Behörden 4 Tote in Bjelgorod. Ukrainische Medien berichten, der Sitz des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Bjelgorod sei getroffen worden.
Vor allem für die SPD war und ist es eine bedeutende sozialpolitische Reform, die Abschaffung des sogenannten Hartz IV und die Einführung des Bürgergelds. Zum 1. Januar 2023 ist es gestartet. Schon vor und auch nach der Einführung hat es Zuspruch, aber auch Kritik am neuen Modell der Grundsicherung gegeben. Sozialverbände zum Beispiel haben das Bürgergeld grundsätzlich begrüßt, aber auch Kritik an zu niedrigen Leistungen geäußert. Politisch hat es vor allem Kritik aus der Opposition gegeben. Und die war noch vor der Einführung so groß, dass das Bürgergeld erst nach einem Kompromiss im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat tatsächlich eingeführt worden ist. Im Bundesrat hatten Bundesländer mit Regierungsbeteiligung von CDU und CSU ihr Veto eingelegt. Und jetzt will die CDU ihre anhaltende Kritik am Bürgergeld noch einmal formell untermauern. Sie hat Pläne vorgestellt, wie aus ihrer Sicht das Bürgergeld reformiert werden sollte. Unter anderem einen neuen Namen soll es bekommen. In der Regierungspartei von der SPD hält man von den oppositionellen Vorschlägen wenig. Jörg Münchenberg berichtet.
Die SPD hat auf die CDU-Pläne für eine radikale Reform des Bürgergeldes mit scharfer Kritik reagiert. Mit ihrem Vorstoß zementiere die CDU dauerhaft Armut für Kinder und Eltern, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, jetzt der Bild am Sonntag. Niemand wolle zudem ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber es gebe auch keins, betonte Mast. Bereits gestern hatte auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil die Vorschläge der Opposition zurückgewiesen.
Die Union gibt Antworten auf die aktuelle wirtschaftspolitische Lage, in der wir sind, indem sie arbeitende Menschen gegen Menschen ausspielt, denen es gerade nicht so gut geht, die gerade auf Unterstützungsleistungen des Staates angewiesen sind. Wir erleben, dass Renten gekürzt werden sollen, dass Renteneintrittsalter erhöht werden soll. Also der Union fällt nie etwas anderes ein als Angriff auf den Sozialstaat.
Morgen will der CDU-Bundesvorstand eine Beschlussvorlage zur grundlegenden Reform des Bürgergeldes beschließen. Das vielseitige Konzept sieht vor, die bisherige Leistung in neue Grundsicherung umzubenennen. Damit solle Klarheit geschaffen werden, dass die staatliche Unterstützung nur denen zustehe, die ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Arbeit oder Vermögen bestreiten können, heißt es in dem Papier. Zudem sei der Begriff Bürgergeld irreführend und Ausdruck eines Konzepts des bedingungslosen Grundeinkommens.
Wir möchten das System fordern und fördern wieder einführen. Jemand, der Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, der kann nicht erwarten, dass das andere für ihn bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen.
So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der ARD. Deshalb will die Partei auch die Sanktionsmöglichkeiten deutlich verschärfen und schneller als bislang durchsetzen. Sogenannte Totalverweigerer sollen keine staatliche Hilfe mehr erhalten. Und wer 3 Monate lang keinen Kontakt mehr zum Jobcenter hatte, soll ebenfalls den Status der Hilfsbedürftigkeit verlieren. Auch das eigene Vermögen von Bürgergeldempfängern soll nach den Vorstellungen der CDU neu bewertet und früher als bislang berücksichtigt werden. Die bisherige Karenzzeit von 1 Jahr soll demnach entfallen und die Vermögensprüfung wieder ab dem 1. Tag gelten. Außerdem sollen die Schwellenwerte für das Sondervermögen abgesenkt und von der Zahl der Arbeitsjahre abhängig gemacht werden. Details nennt das Konzept an dieser Stelle aber nicht. Doch auch die Sozialverbände lehnen die Vorschläge ab. So meinte etwa Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in der ARD zu den verschärften Strafmaßnahmen gegenüber den Bedürftigen.
Mit Sanktionen würde man ihnen praktisch den letzten Tritt geben.
Die Ampel hatte erst im Februar dieses Jahres die Sanktionsmöglichkeiten für Totalverweigerer verschärft. Demnach kann das Jobcenter Arbeitslosen das Bürgergeld für maximal 2 Monate komplett streichen, wenn die Betroffenen eine Arbeitsaufnahme immer wieder verweigern.
Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP möchte Zivilschutz als Lehreinheiten an den Schulen etablieren. Das hat sie in einem Zeitungsinterview gesagt. Für ihre Vorschläge ist Stark-Watzinger kritisiert worden. Sie erhält aber auch Zuspruch, zum Beispiel vom Deutschen Lehrerverband. Mehr dazu von Sarah Beham.
In der Zeitenwende brauche es ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr, auch an Schulen. Davon ist Bildungsministerin Stark-Watzinger überzeugt und schreibt das auch so auf der Plattform X, ehemals Twitter. Unterstützung erhält sie von ihrer Parteikollegin Ria Schröder. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der FDP und meint, Kinder und Jugendliche müssten in der Schule auf Krisen und Kriege vorbereitet werden.
Also zum Beispiel, wie verhalte ich mich, wenn eine Krise passiert? Das kann ja auch sowas sein wie das Hochwasser im Ahrtal. Auch handfestes Wissen wie Erste-Hilfe-Kurse sollten in den Schulen dazugehören. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass auch Jugendoffiziere der Bundeswehr an allen Schulen eine offene Tür finden, um mit jungen Menschen über ihre Arbeit zu sprechen.
Ähnlich sieht das auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll. Schulen müssten Kinder ehrlich die Herausforderungen der Zeit vermitteln.
Vergessen wir nicht, junge Menschen mit Kriegserfahrung sitzen bereits in vielen Klassenzimmern. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine. Zivilschutzübungen im Hinblick auf eine militärische Bedrohung sind nicht angebracht.
Jugendoffiziere hingegen befürwortet Düll und sieht sie als Experten für Sicherheitsfragen an. Sie können bereits jetzt schon an Schulen geholt werden. In Bayern soll das bald öfter passieren. Als erstes Bundesland will der Freistaat die Bundeswehr per Gesetz stärken. Ende Januar erklärte Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU:
Wir halten es für wichtig, dass im Bereich der politischen Bildung Jugendoffiziere in den Schulen zur Verfügung stehen können und dort politische Gespräche führen können, um die Arbeit der Bundeswehr zu erklären.
Eine Vermischung von politischer Bildung und Anwerbung für den Militärdienst soll es nicht geben. Das aber bezweifelt beispielsweise die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und meint, Schule darf kein Ort von Rekrutierung sein. Von Bildungspolitikern, auch aus den eigenen Reihen der Ampelparteien, kommt gezielt Kritik an Bildungsministerin Stark-Watzinger, die eine Debatte über die Krisenvorbereitung an Schulen ausgelöst hat. Die Zeitenwende werfe zwar sicherheitspolitische Fragen auf, meint der Grünen-Politiker Kai Gehring, der Vorsitzender des Bildungsausschusses ist, aber
angesichts schwacher PISA-Ergebnisse ist es ihre Kernaufgabe, die zentralen Baustellen unseres Bildungssystems anzupacken. Gemeinsam mit den Bundesländern braucht es akut Fortschritte in zahlreichen Bildungsfragen, aber eben keine Angstmacherei mit Kriegsrhetorik.
Stark-Watzinger sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Reaktionen zeigten, dass es eine notwendige Debatte sei, die im Bildungsbereich noch intensiver erfolgen müsste. Denn für die FDP-Politikerin zählt der Bereich Bildung zur kritischen Infrastruktur.
In Island ist erneut ein Vulkan ausgebrochen. Es ist die 4. größere Eruption in derselben Region Islands seit Dezember. Julia Weschenbach.
Bei dem erneuten Vulkanausbruch handelt es sich laut Experten um den bislang stärksten in der aktuellen Eruptionsserie. Seit Dezember ist es bereits der 4. Ausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel im Südwesten Islands. Über eine Straße ist die Lava bereits getreten. Am Morgen befand sich der Lavastrom nach Angaben des isländischen Rundfunks etwa einen halben Kilometer von einer weiteren Straße entfernt. Auch eine Fernwärmeleitung liegt in der Nähe des Ausbruchs. Im Laufe des Vormittags nahm die vulkanische Aktivität aber ab. Wegen der erneuten Eruption war die Touristenattraktion Blaue Lagune geräumt worden. Rund 700 Menschen in den Hotels um das Thermalbad sowie einige Bewohner des nahegelegenen Küstenorts Grindavík waren in Sicherheit gebracht worden. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Grindavík hatten den Ort bereits im Herbst das erste Mal verlassen müssen. Ob die Menschen jemals wieder permanent in ihre Häuser zurückkehren können, ist ungewiss.
Und zum Abschluss der Sendung hören wir jetzt noch den Sport mit meiner Kollegin Astrid Ravohl.
Die Leverkusener Fußballer, die können beginnen, die Meisterfeier zu planen. Nach dem Auswärtserfolg heute in Freiburg ist das Team von Trainer Xabi Alonso dem Titelgewinn nur noch wenige Schritte entfernt. Detlef Lindner.
Wirtz brachte ganz früh Leverkusen nach 90 Sekunden mit 1:0 in Führung. Die Freiburger Antwort, das 1:1 durch Doan, kam ganz schnell. Dann Loschek kurz vor der Pause zum 2:1 für Leverkusen. Und kurz danach dann Schick sogar mit dem 3:1. Und als alle dachten, das war es dann aber auch schon für Leverkusen, der frisch hereingekommene Keitel verkürzte nochmal auf 2:3 aus Freiburger Sicht. Mehr gab es dann aber nicht. Leverkusen marschiert, weiter von den Bayern verfolgt. Und der SC Freiburg muss sich strecken, um das internationale Geschäft noch zu erreichen.
Und in der aktuellen Fußball-Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und der Frankfurter Eintracht steht es zur Halbzeit 1:1. In der 13. Minute brachte Götze die Hessen in Führung. Adeyemi schaffte dann in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1 Zwischenstand. In Wolfsburg gibt es heute viele Personalveränderungen. Svenja Huth verkündet ihr Karriereende in der Nationalmannschaft. Trainer Niko Kovac muss seinen Hut nehmen und Ersatz für ihn. Den kann der VfL auch schon vermelden. Ralf Hasenhüttl übernimmt, wie Christopher Klein berichtet.
Nur rund 6 Stunden nach dem offiziellen Aus von Niko Kovac hat der VfL Wolfsburg seinen Nachfolger verkündet. Hasenhüttl war zuletzt bis Ende 2022 Trainer beim damaligen Premier League Club Southampton. Zuvor war er mit Ingolstadt in die Bundesliga aufgestiegen und hatte RB Leipzig in die Champions League geführt. Beim VfL Wolfsburg ist für Ralf Hasenhüttl nach der Länderspielpause erstmal Abstiegskampf das Thema. Denn das Polster auf den Relegationsplatz beträgt nach insgesamt 11 Spielen ohne Sieg unter Vorgänger Niko Kovac nur noch 6 Punkte.
Die deutschen Handballer atmen auf. In allerletzter Sekunde haben sie sich das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris gesichert. Den Sieg gegen Österreich sah Thomas Kohs.
Am Ende jubelten die 10.000 Zuschauer, die Spieler und der Bundestrainer. Der letzte Schritt zu den Sommerspielen mit dem 34:31 Erfolg gegen Österreich wurde gemacht. Damit sind die deutschen Handballer in Paris dabei, mit Alfred Gislason als Chefcoach, dessen Vertrag sich damit automatisch bis 2027 verlängert hat. Doch bis zur Qualifikation war es ein hartes Stück Arbeit. Erst kurz vor der Pause konnte sich die DAB-Auswahl einen 5-Tore-Vorsprung herausarbeiten. Das deutsche Team konnte sich auf ihre Torhüter Wolf und Späth verlassen und im Angriff auf Köster, der 8-mal traf, genauso oft wie Uschins. Damit gehört die DAB-Auswahl zu den 12 Teams, die in Paris an den Start gehen.
Und Jakob Rüger hat mitverfolgt, wie die BR Volleys das erste Volleyball-Viertelfinale gegen Karlsruhe in den Playoffs gewinnen.
Es war ein überzeugender Start der BR Volleys in die Playoffs. Der deutsche Meister wurde seiner Favoritenrolle im ersten Spiel der Viertelfinalserie gegen Karlsruhe beim 3:0 mehr als gerecht. Im ersten Satz war es ein Klassenunterschied, der sich auch im Ergebnis von 25:13 widerspiegelte. Im zweiten Durchgang hatten die Berliner kurzzeitig Probleme in der Annahme, aber auch dieser Spielabschnitt ging mit 25:17 an die Volleys. Im dritten Satz spielten die Gäste aus Karlsruhe unbeschwert auf. Die Berliner brauchten 3 Matchbälle und machten mit dem 25:20 alles klar. Im zweiten Spiel der Viertelfinalserie können die BR Volleys am kommenden Mittwoch bereits das Ticket für das Halbfinale lösen. Das überzeugende 3:0 zu Hause lässt daran eigentlich keinen Zweifel.
Skirennfahrer Linus Strasser hat die beste Weltcup-Saison seiner Karriere im letzten Rennen mit einer weiteren Podestplatzierung veredelt. Der 31 Jahre alte Münchner fuhr im Slalom beim Weltcup-Finale in Saalbach hinter Glemm auf Platz 3. Martin Raspe.
Trotz extrem weicher Pistenbedingungen, die Strasser eigentlich gar nicht mag, zeigte er ein weiteres Mal seine Konstanz und sein Können und fuhr auf Rang 3. Mehr als eine Bestätigung seines zweiten Platzes im Slalom-Weltcup hinter dem Österreicher Manuel Feller, der heute Zweiter wurde. Ganz oben auf dem Podest Timon Haugan aus Norwegen. Bei den Frauen war der letzte Riesenslalom der Saison ein Schaulaufen für die Schweizerin Lara Gut-Berami. Platz 10 reichte ihr, um nicht nur den Riesenslalom-Weltcup zu gewinnen, sondern auch den Gesamtweltcup unter Dach und Fach zu bringen. Für die Schweizerin ist das nach 2016 der 2. Gesamtsieg. Den letzten Riesenslalom gewann die Italienerin Federica Brignone und Slalom-Spezialistin Lena Dürr ließ es sich nicht nehmen, ihr letztes Saisonrennen im Riesenslalom zu absolvieren. Nahezu ohne Training fuhr sie auf Rang 21.
Und Hauptrundensieger Fishtown Pinguins aus Bremerhaven hat zum Start der Viertelfinal-Playoffs in der deutschen Eishockeyliga mit viel Mühe gewonnen. Die Partie gegen Ingolstadt sah Olaf Rathje.
Es war eine hart umkämpfte Partie in der ausverkauften Eisarena in Bremerhaven, in der die Ingolstädter zunächst überhaupt nicht ins Spiel fanden. Die Pinguins dominierten das Geschehen und führten nach einer halben Stunde bereits mit 4:0. Doch dann fuhren die Panther plötzlich ihre Krallen aus. Doppelschlag in Überzahl, Son, Dennis und Edwards verkürzten auf 2:4. Im Schlussdrittel wurde es dann noch einmal richtig wild. Zunächst der Anschlusstreffer für Ingolstadt durch Bertrand. Bremerhaven antwortete mit dem 5. Tor und trotzdem gab sich der ERC nicht geschlagen. Simpson mit dem 4:5. Ingolstadt probierte dann alles, nahm den Goalie vom Eis und kassierte eine Sekunde vor dem Ende dann das 4:6. Die Panther verlieren also nach großem Kampf das erste Viertelfinalduell. Das zweite Spiel steigt dann am Mittwoch in Ingolstadt.
Und Kombinierer Olympiasieger Johannes Rützek hat seinen ersten Einzelpodestplatz im letzten Rennen des Winters nur ganz knapp verpasst. Der Allgäuer landete in Trondheim nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf 0,2 Sekunden hinter dem Esten Christian Ilves und belegte damit zum Saisonabschluss Rang 4. Mit Bundestrainer Erik Frenzel sprechen wir gleich ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag.
Das war der Sport bis hierhin mit Astrid Ravohl und das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiederhören.